ARD. In einer Hamburger Shisha-Bar fallen Schüsse. Ein junger Mann stirbt, einer landet vor Gericht. Aber ist er auch wirklich der Täter? Immer wieder kommt es vor, dass sich Behörden vorschnell auf einen Täter festlegen und dabei andere konkrete Hinweise außer Acht lassen.
Welche Rolle spielt die Unschuldsvermutung im deutschen Strafrecht? Wie schwer wiegt ein hinreichender Tatverdacht? Das erklären wir in dieser Folge und die ist Teil 1 eines Zweiteilers, in dem wir uns mitten hinein begeben in die organisierte Drogenkriminalität.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ich bin Elke Spanner, ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg mit Juraexamen und in diesem Podcast nehme ich euch mit in die Hamburger Gerichte zu meinen spannendsten Fällen.
Mein Name ist Anna Rüther, von mir auch ein herzliches Willkommen und diese Folgen, die hört ihr immer zuerst in der ARD Audiothek, da erscheinen sie 2 Wochen früher. Am besten abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ihr könnt uns live in Kiel erleben beim Krimi-Festival, das findet statt am 12. März. Dafür könnt ihr Karten kaufen oder gewinnen, wie das geht, das findet ihr bei uns in der Folgenbeschreibung. So, Ecke, und ich hatte ja versprochen, dass ich für diese Folge einmal eine Shisha-Bar ausprobiere, weil unser nächster Fall, der spielt ja im New Thieves, eine Shisha-Bar in Hohenfelde. Und ich dachte, ich gucke sie mir einfach mal an. Das Ganze spielt in der Lübecker Straße, eine große Ausfahrtsstraße in Hamburg östlich der Alster und ist eigentlich so eine typische Stadtausfahrtsstraße. Vierspurig, bisschen ungemütlich, nicht viel Wohngegend mehr, so große Geschäfte. Nicht besonders einladend. Das Nüthis, so hieß die Shisha-Bar damals noch, heute hängt ein anderes Namensschild über der Tür, die ist schon einladend, weil wenn du dahin spazierst, siehst du von Ferne schon ganz große lilafarbene Leuchter, die die ganze Straße so ein bisschen lilafarbend erstrahlen lässt. Und dann bin ich reingegangen in die Bar. Und die ist erstmal wie so eine Bar, also gedimmtes Licht, eher so ganz gemütlich, ruhige, schöne Musik. Der Tresen ist so ein bisschen anders, als ich das sonst so aus Bars kenne. Der ist so hellweiß, fast bläulich-weiß erleuchtet, ganz viele Wodkaflaschen und auch nur Wodkaflaschen. Und dann habe ich mich hingesetzt. Das Mobiliar besteht aus lindgrünen, so ganz gemütlich lindgrünen Sofas und rosafarbenen Sesseln demgegenüber. Alles so ein bisschen niedrig, also man muss schon in die Knie gehen, um sich da reinzusetzen, aber dann sitzt man eigentlich wie bei Oma auf dem Sofa. Dazwischen stehen schwarze kleine Lounge-Tische. Die sind dafür da, dass du deine Shisha dann abstellst und rauchen kannst. Haben wir nicht gemacht. Wir haben ganz uncool, ehrlich gesagt, einen Früchtetee getrunken. Ging aber auch. Und dann sitzt du da. Über mir thronte noch so ein ganzer Berg voll rosafarbener Stoffblumen. Fand ich sehr auffällig. Und eigentlich das Beste fand ich, 4 Bildschirme flackerten in der Bar. Und auf jedem war ein Kaminfeuer zu sehen. Es knisterte nicht, weil die Musik lauter war. Aber es gab so eine ganz gemütliche Anmutung eigentlich.
Also ich höre daraus, du hast dich schon wohlgefühlt und außer dir und deiner Freundin, was waren da so für Leute?
Jedenfalls nicht meinesgleichen, sagen wir es so. Also wir waren die einzigen jenseits der 35. Wir waren die einzigen Frauen tatsächlich. Das kann eigentlich auch an der Uhrzeit gelegen haben. Wir waren ja früh. Und es waren schon also junge, überwiegend arabisch aussehende, das weiß ich jetzt natürlich nicht, Männer, die da waren. Aber wirklich freundlich, die Stimmung war total nett. Also ich habe mich zwar exotisch, aber nicht unwohl gefühlt. So, das ist das ehemalige Nüthis.
Ja, und dahin ins Nüthis begeben wir uns jetzt mit unserem neuen Fall. Und das Ganze am 27. Juli 2022. Das ist ein Mittwochabend und wir sind da um 23.05 Uhr. An diesem Abend ist die Bar ganz gut besucht. Drinnen sind viele Tische belegt und auch vor der Bar draußen, da stehen mehrere Gäste und rauchen. Da betreten 2 dunkel gekleidete Männer die Bar. Die beiden sind maskiert. Beide tragen eine Corona-Maske im Gesicht und sie haben eine Kopfbedeckung auf, sodass von ihrem Gesicht erstmal nur sehr wenig zu sehen ist. Die beiden gehen in zügigem Schritt ganz zielstrebig auf einen bestimmten Gast zu. Einer der beiden mit ausgestrecktem rechtem Arm und er hält was in der Hand, nämlich eine silberne Pistole. So eilen sie auf Terry zu. Terry ist 27 Jahre alt, er ist ein großer, ja man kann sagen recht stämmiger Mann mit Glatze. Terry sitzt da auf einem dieser Sofas, die du gerade beschrieben hast, Anna. Und ehe er richtig realisiert, was da passiert, da fallen plötzlich 2 Schüsse. Einer trifft Terry direkt ins Herz. Er sackt zusammen und die beiden Männer, die drehen sich um und rennen aus der Bar. In der Bar bricht Panik aus. Gäste schreien, manche rennen raus, jemand ruft die Polizei. Als die Rettungskräfte kommen, da können sie Terry noch reanimieren und lebend ins Krankenhaus bringen. Aber da stirbt er dann an seinen sehr schweren Verletzungen. Eine gezielte Hinrichtung. Die Polizei hat zunächst überhaupt keine Anhaltspunkte, wer die Täter sind. Es werden natürlich alle Gäste als Zeuginnen und Zeugen vernommen. Konkrete Hinweise ergibt das aber nicht. Die meisten Gäste haben die Täter vor den Schüssen sowieso gar nicht gesehen. Von denen, die sie gesehen haben, beschreiben manche sie als dunkelhäutig. In der Bar gibt es aber eine Überwachungskamera. Und mit den Bildern dieser Überwachungskamera gibt die Polizei ein paar Tage später eine Öffentlichkeitsfahndung raus.
Die Täterbeschreibung in der Polizeimeldung habe ich mir mal angesehen. Zwei Männer werden da gesucht. Einmal eben der Schütze. Da heißt es, er habe dunkle Bekleidung getragen, eine dunkle Mütze, Typ Fischerhut. Ein weißer Kragen wird unter der Jacke beschrieben. Außerdem trug er eine medizinische Maske im Gesicht, dunkle Schuhe mit heller Applikation an den Fersen und dazu noch eine dunkle Umhängetasche. Und der andere Mann, der wird ein bisschen kürzer beschrieben. Da ist die Rede von einem Mann in dunkler Bekleidung, dunkle Schirmmütze und ebenfalls eine medizinische Maske, die er trug.
Es gehen dann noch erste Hinweise bei der Polizei ein und vor allem meldet sich auch ein anonymer Tippgeber, der was zum Hintergrund der Tat sagt. Der sagt nämlich, es ging um Streitigkeiten im Drogenmilieu. Terry, das Opfer, der erschossene Mann, der soll nämlich selbst tief in den Drogenhandel verstrickt gewesen sein. Und es gibt noch ein ganz wichtiges Indiz. Die Polizei hat an dem Abend natürlich nicht nur in der Bar selber alles nach Spuren abgesucht, ganz gründlich, sondern sie hat auch die ganze Umgebung abgesucht. Und da hat sie was gefunden. Und zwar in einem Gebüsch in der Nähe der Bar, da war versteckt eine Plastiktüte. Und in dieser Plastiktüte hat die Polizei eine schusssichere Weste gefunden. Und diese Weste hat sie natürlich mitgenommen zur Untersuchung, logisch. Und darauf hat sie was gefunden, nämlich die DNA eines Mannes, der bereits Polizei bekannt ist, eines Mannes namens Okan.
Also eine erste heiße Spur.
Eine erste Spur. Und eine Woche später passiert dann noch was, was die Polizei auch in Verbindung mit dem Mord an Terry in der Shisha-Bar bringt. Da ist es so, am 6. August, dass in Lurup, also am anderen Ende der Stadt, muss man sagen, ein 19-jähriger Mann in einem Reihenhaus stirbt, und zwar durch den Schuss einer Maschinenpistole. Es ist so, dass in dieser Wohnung offenbar Waffen versteckt waren, offenbar von den Brüdern des 19-Jährigen, wie dann später rekonstruiert wird. Er war wie auch immer mit dieser Maschine in Kontakt gekommen, es hatte sich ein Schuss gelöst und der junge Mann ist gestorben. Und jetzt die Verbindung zu unserem Fall Lübecker Straße. Auf dieser Maschinenpistole findet die Polizei DNA, und zwar wieder die DNA von Okan, von dem Mann, von dem auch die DNA auf der schusssicheren Weste gefunden worden war.
Also die Spur wird heißer.
Die Spur wird richtig heiß. Dieser Okan gerät jetzt richtig in den Fokus der Polizei. Sie nimmt da intensive Ermittlungen gegen ihn auf. Vor allem startet sie erstmal einen großen Lauschangriff. Das heißt, dass sie ab jetzt alle seine Telefonate abhört. Und die Polizei verwanzt auch seine Wohnung. Er wohnt auf St. Pauli und da wird jetzt auch alles mit angehört. Und dadurch erfährt die Polizei als erstes Mal, dass Okan auch tief in den Drogenhandel verstrickt ist. Da ergeben sich wohl eindeutige Gespräche, aus denen das ganz klar hervorgeht. Und die Polizei hört auch bei vielen Streitigkeiten zwischen ihm und seiner Freundin mit. In deren Beziehung geht es wohl ziemlich turbulent her. Und eines Tages hört die Polizei dann auch, wie diese Freundin zu Okan sagt, ich kann dich jederzeit ans Messer liefern.
Also die will ihn verpfeifen.
Und das tut sie dann auch. Und zwar im November. Inzwischen haben Okan und sie sich getrennt. Die Freundin wohnt in Basel oder jetzt Ex-Freundin. Und sie geht da am 24. November in der Nähe der Schweizer Grenze zur Polizei. Da macht sie eine Aussage. Und in dieser Aussage behauptet sie, Okan hat mir gegenüber den Mord an Terry gestanden. Zum Beleg schildert sie eine Situation, in der sie zusammen mit Okan in der Zeitung einen Artikel über diesen Mord gelesen habe. Und bei diesem Artikel sei da auch ein Foto abgebildet gewesen, dieser schusssicheren Weste. Und Okan habe da drauf gezeigt und habe gesagt, die gehört mir, ich kriege Probleme. Und es war dann so, dass offenbar auch noch eines dieser Bilder aus der Überwachungskamera damit abgebildet war, auf der ja nun die beiden Täter zu sehen waren. Und Okan habe auf das Foto gezeigt, habe auf den einen der beiden Männer gezeigt und habe gesagt, das bin ich.
Boah, was für ein breitbeiniges Verhalten. Also ehrlich gesagt, wenn man mit sowas angeben muss, macht er sich bei mir jetzt nicht spontan sympathisch.
Es macht ihn natürlich vor allem sehr, sehr verdächtig und es geht dann auch schnell. Am 20. Dezember 2022 verhaftet die Polizei Okan dann auch und er kommt in Untersuchungshaft. Es geht dann erstmal so weiter, dass im Juli 23, also etwa ein halbes Jahr später, Okan erstmal einen Prozess bekommt wegen dieser Drogengeschäfte, die durch die Abhöraktion aufgeflogen sind. Er bekommt dann eine Gefängnisstrafe und das ist auch nicht zu knapp. Er kommt für 5 Jahre und 3 Monate in Haft. Und am 5. September 23, da beginnt dann vor der großen Strafkammer 2 am Landgericht sein Mordprozess im Saal 237.
Im Saal 237, da hast du dann ja Okan auch das erste Mal selbst gesehen. Was ist er denn für ein Typ?
Also mir hat sich das Bild von ihm wirklich sehr eingebrannt, muss ich sagen. Also Okan ist zu dem Zeitpunkt 25 Jahre alt und er ist eigentlich so ein kleiner, fast schmächtiger, sehr, sehr schmaler Typ. Aber trotzdem, obwohl er von der Statur so sehr unscheinbar ist, kommt er da sehr, sehr markant rüber. Nämlich zum einen dadurch, dass er so eine ganz dicke, schwarze Brille trägt in so einer auch recht strengen Form. Und er hat schwarze Haare und so ganz streng gescheitelte Haare und das gibt ihm irgendwie so einen, ja, markanten, strengen Ausdruck. Und er trägt ein blütenweißes Hemd, in dem er, ja, so ein bisschen verkleidet wirkt. Und es ist dann so, also normalerweise oder in den meisten Fällen ist es so, dass die Angeklagten, wenn dann am Anfang des Prozesses Kameraleute und Fotografen reinkommen, dass sie ihr Gesicht verdecken, dass sie nicht erkannt werden wollen. Es gilt ja erstmal die Unschuldsvermutung und sie wollen einfach dann nicht, dass sie in der Presse gesehen werden. Und bei Okan ist das ganz anders. Der will sein Gesicht explizit nicht verdecken, er will es zeigen. Und er blickt dann auch so wirklich sehr selbstbewusst in die Kameras. Und man kann sagen, also selbstbewusster Auftritt, ein weißes Hemd in der Farbe der Unschuld. Die Botschaft ist da ganz klar, ich habe nichts zu verbergen.
Ja, würde man ihm dann spontan vielleicht sogar abkaufen, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, wo er gerade eben zu 5 Jahren und 3 Monaten wegen der Drogengeschichten verurteilt wurde. Also ein zu kleines Ego können wir mal festhalten, zu kleines Ego hat er nicht.
Jetzt geht es hier natürlich um ganz, ganz andere Vorwürfe. Jetzt geht es um den Vorwurf des Mordes. Die Staatsanwältin verliest dann die Anklage und sagt eben, ihm wird ein gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen, ein Heimtückemord. Okan soll die Tat abgesichert haben und sein Komplize soll dann eben geschossen haben. Wer dieser Komplize ist, das weiß man übrigens nicht. Also da hat die Polizei keine Idee, wer das sein kann. Deswegen sitzt Okan jetzt ja auch alleine da. Und zusätzlich zu dem Mordvorwurf ist Okan auch noch angeklagt wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Da geht es jetzt um diese Maschinenpistole, die da in Lurup gefunden worden war, auf der ja auch seine DNA war. Nach der Staatsanwältin ist dann die Rechtsanwältin an der Reihe. Sie hat eine lange Erklärung vorgelesen. Sie verließ dann erstmal ein sogenanntes Opening Statement, mit dem sie dann direkt auf die Anklage erwidert. Und die Anwältin sagt als erstes so mit Blick so in den Saal zu allen Beteiligten, vor ihnen sitzt ein junger Mann, der die angeklagte Tat nicht begangen hat. Die Anwältin, die wendet sich dann erstmal an die Mutter von Terry, also des erschossenen 27-Jährigen. Die Mutter ist Nebenklägerin und sitzt dann natürlich auch mit im Saal im 237. Und die Anwältin sagt zu ihr, ihr Verlust tut mir und meinem Mandanten wirklich sehr leid. Sie haben ein Recht darauf zu erfahren, warum das passiert ist und vor allem natürlich, wer ihren Sohn erschossen hat. Und dann sagt die Anwältin, ich kann Ihnen aber versichern, der hier Angeklagte, der war es nicht. Die Anwältin hält der Staatsanwältin dann vor, dass sie in den Ermittlungen die entlastenden Umstände, also das, was gegen Okan als Täter sprechen würde, gar nicht weiter beachtet hätte.
Und benennt sie da auch konkrete Beispiele?
Ja, sie hat eine ganze Menge Beispiele. Eines davon ist zum Beispiel, dass Okan gleich am Anfang bei der ersten Vernehmung bei der Polizei schon gesagt habe, dass er am Tatabend bei seinen Eltern gewesen sei, sprich, dass er ein Alibi hat. Es ist so, dass die Eltern wohl in einem Haus wohnen mit 3 Stockwerken und Okan hat so ein Handy, bei dem die Schritte und die Höhenmeter immer gezählt werden. Und die Anwältin sagt, naja, man könnte daran doch erkennen, dass er an dem Abend zur Tatzeit ständig irgendwelche Treppen rauf und runter gelaufen sei. Das habe die Staatsanwaltschaft aber gar nicht genauer analysiert und auch nicht weiter berücksichtigt. Und vor allem sagt die Anwältin dann, es gäbe überhaupt keine Beweise oder Indizien dafür, dass Okan damals am Tatort in der Lübecker Straße war.
Also die Kritik der Anwältin verstehe ich schon. So Indizien müsste man ja schon mal nachgehen. Aber diese schusssichere Weste, die man gefunden hat, da war doch nun lückenlos nachgewiesen worden, dass da die DNA von Okan drauf war. Sagt sie dazu irgendwas?
Ja, dazu sagt die Anwältin, dass Okan bei der Polizei doch schon längst gesagt habe, dass ja, es sei seine Weste. aber er habe sie verliehen an einen Bekannten schon Wochen vor der Tat und er hat wohl vor der Polizei auch den Namen dieses Bekannten genannt.
Ja gut, und der hat sie dann zufällig beim Nüthis im Gebüsch versteckt. Also das, finde ich, klingt jetzt so ein bisschen unglaubwürdig.
Ja, das klingt jetzt erstmal nicht richtig glaubwürdig, das finde ich tatsächlich auch. Aber jetzt mal andersrum gefragt, Anna, ich meine, wie dumm könnte jemand sein, eine Weste bei einem Mord zu tragen und sie dann nach der Tat ein paar Meter weiter ins Gebüsch zu werfen? Also das wäre halt auch keine wirklich sehr wahrscheinliche Variante, muss man sagen. Und abgesehen davon, was wir beide jetzt dazu denken, was jetzt hier sinnhaft wäre oder nicht, diese Weste, die war von den Tätern gar nicht getragen worden. Auf diesen Bildern der Überwachungskamera, da haben sie wohl relativ eindeutig gar keine Westen an. Und deswegen sagt die Anwältin, also diese Weste, die beweist schon mal gar nichts.
Gut, das ist ein gutes Argument. Wenn sie nicht auf den Film war, dann gut.
Es ist ein Argument, was da im Prozess auf jeden Fall mal vorgebracht werden musste. Und die Anwältin, die erschüttert dann auch noch die Glaubwürdigkeit dieser Ex-Freundin. Sie sagt, dieses angebliche Geständnis von Okan, das sei eine reine Interpretation, das habe es so wörtlich niemals gegeben. Diese Ex-Freundin, sagt die Anwältin auch, die sei damit auch sowieso erst Monate später überhaupt zur Polizei gegangen, um diese Aussage zu machen. Und das auch noch just zu einem Zeitpunkt, an dem Okan sich mit einer anderen Frau verlobt hatte. Also die Anwältin unterstellt da ganz klar, dass die Freundin irgendwelche anderen Motive hatte, dass sie Okan da so angeschwärzt hat vor der Polizei. Und dann sagt sie, dass die Freundin dann sogar auch noch nach einer Belohnung für ihren Hinweis gefragt habe. Sprich, sie wollte für ihre Aussage auch noch Geld. Also diese Hauptbelastungszeugin, die hält die Anwältin wirklich für überhaupt nicht glaubwürdig. Sie unterstellt ihr eindeutig ganz andere Motive für diese Aussage. Die Anwältin sagt dann noch, dass es direkt nach der Tat anonyme Hinweise gegeben habe auf den Hintergrund des Mordes in der Shisha-Bar. Und sie verweist auch, genau wie es vorher schon so anonyme Tippgeber ja getan hatten, auf die Hamburger Drogenszene. Wir haben es gesagt, Terry soll da ziemlich tief drin gesteckt haben. Und dann benennt die Anwältin auch explizit einen Mann als den möglichen Drahtzieher dieses Mordes, Mansur Ismail. Das ist ein Name, der in diesem laufenden Prozess eine wirklich bemerkenswert kleine, später aber noch eine wirklich sehr große Rolle spielen wird. Die Anwältin verliest dann noch eine Erklärung von Okan. Darin nimmt er nochmal zu ein paar konkreten Punkten Stellung. Und dann sagt er da in dieser Erklärung, die verlesen wird, auch nochmal: Ich bin kein Unschuldslamm, aber ich versichere Ihnen, in dieser Sache bin ich unschuldig. Und dann, als die Anwältin fertig ist mit ihrer Erklärung, da spricht Okan dann auch nochmal selbst. Er macht sein Mikrofon an, das da im Saal vor ihm steht. Und dann dreht er sich leicht nach rechts um zur Mutter von Terry und er blickt ihr direkt ins Gesicht, direkt in die Augen dieser leidenden Frau. Und er sagt, ich kann den Schmerz und den Verlust ihres Sohnes nachvollziehen, aber ich habe ihn nicht getötet. Er sagt, Entschuldigung, dass Sie hier sitzen müssen, das tut mir wirklich leid. Und ich weiß, es ist schwer, sich das vorzustellen, aber ich möchte Ihnen versichern, dass ich damit wirklich nichts zu tun habe und dass ich alles dafür tun werde, zu helfen, diese Tat aufzuklären.
Das klingt nach einem voll emotionalen Moment da im Gerichtssaal 237. Klingt eigentlich auch so ein bisschen so, als müsste Okan entweder ein wahnsinnig guter Schauspieler sein, weil das muss man ja erstmal so bringen, sich aufzubauen und der Mutter ins Gesicht zu gucken, zu sagen, ich war es nicht. Oder aber, er war es wirklich nicht. Hast du ihm das abgekauft?
Ja, ich habe ihm das tatsächlich in dem Moment abgekauft. Er hat die Mutter von Terry wirklich, ja, nahezu angefleht, ihm zu glauben. Und jetzt kann man natürlich sagen, ne, wenn jemand eiskalt jemanden abknallen kann, dann kann er sicher auch eiskalt einer leidenden Frau ins Gesicht lügen. Also von daher natürlich Vorsicht bei solchen Aussagen. Aber ich fand, Okan kam echt total aufgewühlt und ängstlich rüber. Und es ist ja auch so, also wenn du als Angeklagter im Prozess sitzt, dann musst du ja gar nichts sagen, ne? Also du kannst was erzählen, wenn du es möchtest. Du kannst dich aber auch schweigend verteidigen, wie es heißt. Und es ist ja halt nicht so, dass du deine Unschuld beweisen musst, sondern das Gericht muss dir deine Schuld beweisen. Und es ist dann so, dass viele auch wirklich erstmal gar nichts sagen. Also auch wenn sie unschuldig sind und das später auch rauskommt, die sagen erstmal nichts, weil sie sagen, okay, ich warte erstmal ab, wie der Prozess läuft, was man mir überhaupt alles nachweisen kann. Und die schweigen dann erstmal. Und das machen halt auch viele, deren Unschuld sich dann später rausstellt. Und mir geht es so, dass ich das eigentlich immer überhaupt nicht nachvollziehen kann, wieso sich jemand so verhält. Also ich kann es prozesstaktisch nachvollziehen, weil es wirklich Gründe dafür geben kann, zu sagen, ich sag mal besser nichts. Also zum Beispiel, ne, weil die Beweislage dünn ist oder die Anwälte sagen, ich kann die Zeugen ganz gut erschüttern. Aber
man möchte es raushauen, ich weiß
genau,
nicht.
Genau, ich persönlich, ich würde das doch überhaupt nicht aushalten. Also, wenn mir sowas Schlimmes vorgeworfen würde, ja, sogar in dem Fall ein Tötungsdelikt, ein Mord, dann würde ich es doch überhaupt nicht aushalten, da zu sitzen und zu sagen, na, ich sag mal besser nichts. Also ich würde da, ich weiß auch nicht, ich würde weinen, schluchzen, schreien, ich wäre total verzweifelt und ich würde immer wieder beteuern, dass ich unschuldig bin. Und ja, deshalb fand ich Okan in dem Moment wirklich glaubwürdig. Er kam echt authentisch und aufgewühlt rüber.
Ja, verstehe ich. Und wie ging es der Mutter von Terry? Die hat sich das ja angeguckt. Hat er sie auch so erreichen können?
Sie hat darauf irgendwie gar nicht reagiert. Sie hat das einfach gehört, aber nichts dazu gesagt und war auch sonst keine Regung zu sehen. Am 28. September, also etwa 3 Wochen, nachdem der Prozess losgegangen ist, kommen dann die ersten Zeuginnen und Zeugen aus der Bar. Der erste, der kommt, ist Nico, der ist 21 Jahre alt. Er war an dem Abend auch im Nüsis, aber er war, als alles passiert ist, draußen. Er hat draußen vor der Bar geraucht. Er war da direkt neben dem Eingang und er erzählt, dass er gesehen hat, wie diese beiden Täter von rechts kamen und ins Nüsis reingingen. Er hat ihnen dann auch noch hinterher geschaut und hat deswegen sogar auch gesehen, was passiert ist. Also er hat gesehen, wie der Schütze da auf Terry gefeuert hat. Und dieser Zeuge, dieser Nico, der war dann auch einer der ersten, der den Notruf bei der Polizei gewählt hat. Nico soll dann die Täter beschreiben und er sagt, beide waren komplett vermummt, aber zumindest einer der beiden war, Zitat, vom Hauttyp schwarz.
Ja, damit wäre Okan dann ja raus.
Okan hat zumindest einen hellen Teint, ja. Die Anwältin hält Nico dann noch seine Aussage vor der Polizei vor. Da hatte er gesagt, der andere Täter, der war ebenfalls schwarz. Die Anwältin fragt ihn dann, würde mein Mandant, also Okan, mit dem Bild der Täter in ihrem Kopf zusammenpassen? Nico, der Zeuge, der zögert. Er denkt nach, er mustert dann Okan auch nochmal. Und dann schüttelt er ganz langsam im Kopf, also fast wie in Zeitlupe, und sagt, ich glaube nicht. Es geht dann auch nochmal um seinen Notruf bei der Polizei. Der Beamte hat ihn da damals gefragt, haben Sie die Täter gesehen? Und Nico hatte geantwortet, ja, das waren 2 schwarze Männer, beide maskiert mit Maske.
Okay, also bislang erstmal alles gegen Okan.
Dann kommt die zweite Zeugin, die heißt Maxi, die ist 22 Jahre alt. Sie war damals auch in der Bar, sie saß drinnen und sie erzählt, sie habe ein lautes Knallen gehört und hat das erstmal gar nicht als was Gefährliches eingeordnet. Und dann kamen ihr aber 2 Männer entgegengerannt, einer hielt was Silbernes in der Hand. Sie sagt also, die Leute in der Bar, die seien halt alle dann total aufgeregt und völlig entsetzt gewesen. Und dann hat sie auch realisiert, dass wirklich was passiert ist und hat dann auch selber die Polizei angerufen und hat dann bei dem Notruf gesagt, es sind Schüsse gefallen. Sie sagt, in der Bar lag dann ein Mann reglos auf der Bank. Wir wissen jetzt, es war Terry. Sie hat von den Tätern aber selbst kein Gesicht gesehen. Bei dieser Zeugin fand ich übrigens wirklich ganz interessant zu beobachten, wie Erinnerungen mit der Zeit dann doch echt verblassen oder sich so mit anderen Bildern, die man im Kopf hat, vermischen. Weil sie sagt dann so, sie hat dann halt draußen natürlich lange mit den anderen Gästen gestanden und geredet und sie hat dann auch später mehrere Artikel über den Mord in der Zeitung gelesen. Und da wäre dann irgendwie so ein Detail beschrieben gewesen, was mit ihrem eigenen Bild nicht so zusammengepasst hat. Und sie meint, das hätte sie total verunsichert in dem, was sie noch erinnern würde. Die Zeugin Maxi sagt aber auch noch, ich bin mir sehr sicher, dass ich keinen schwarzen Mann gesehen habe.
Also doch wieder möglich, dass es Okan war.
Es geht hin und her. Als nächstes kommt dann Margarita als Zeugin. Margarita ist 27 Jahre alt und da ist ganz interessant, sie wohnt in diesem Haus in der Lübecker Straße, direkt über der Bar. An dem Abend war sie aber unten zu Gast und zwar mit ihrem Ehemann und einer Freundin. Sie saß mit ihrer Gruppe da rechts am Fenster, also drinnen. Und von da aus hat sie gesehen, wie 2 Männer so gegen 23 Uhr, so ein paar Minuten bevor alles passiert ist, ganz langsam am Fenster vorbeigegangen sind. Die beiden sind dann ihrer Aussage nach stehen geblieben und haben genauer reingeschaut und erstmal alles da drinnen so von außen gemustert. Ein paar Minuten später, sie sagt wohl so 5 bis 10 Minuten später, hat sie dann Schüsse gehört. Margarita sagt, sie dachte erst, das wären Böller und dann hat sie aber 2 Männer rausrennen sehen und da ist ihr bewusst geworden, dass es genau die beiden waren, die sie vorher draußen beobachtet hatte. Und sie sagt, aufgefallen war ihr da schon dieser eine Hut, den der eine aufhatte. Sie beschreibt ihn als Anglerhut, deswegen hat sie sich dann an diesen Mann erinnert. Margarita wird dann noch gefragt im Gericht, was sie denn gedacht hat, als die Männer da vorbeigegangen sind. Sie sagt, naja, ich dachte, die würden überlegen, da reinzugehen, aber der Besitzer, der würde wohl keine Männer ohne Frauenbegleitung reinlassen. Deswegen dachte sie, haben die da vielleicht noch einen Moment gezögert, ob das überhaupt einen Erfolg haben könnte. Und dann, sagt sie, ich hatte bei den beiden irgendwie echt ein total komisches Gefühl. Und sie habe dazu ihrer Freundin sogar noch gesagt, ey, ich finde, die sehen echt komisch aus. Die sehen aus, als wenn die gleich hier reinkommen und rumballern.
Das hat sie gesagt, dass ja. Hellseherische Fähigkeiten, das ist schon ein bisschen spooky.
Ja, also ich muss sagen, ich fand es auch einen wirklich komischen Moment da im Gericht, als sie das gesagt hat. Und wir haben uns auch wirklich, also alle Zuschauerinnen und Zuschauer dann so angeguckt und alle so, das hat sie gesagt. Also es ist wirklich richtig komisch, fanden wir alle. Und die Staatsanwältin hat sie dann natürlich auch gefragt, warum sie das denn gedacht hat. Und dann sagt Margarita, naja, die beiden hatten halt schwarze Handschuhe an. Es war eine Hochsommernacht, ne? Schwarze Handschuhe da natürlich schon auffällig. Und sie meint, die beiden hätten irgendwie ausgesehen wie Einbrecher. Das war so ihr Wording. Dann geht es auch bei ihr, bei dieser Zeugin, wieder um die Hautfarbe der Täter. Heute im Gericht sagt Margarita, die sahen von der Haut nicht hell aus. Vor der Polizei hatte sie noch gesagt, die beiden Täter wären dunkelhäutig gewesen. Da sei sie sich zu 90% sicher. Aber sie sagt auch, dass sie sich da vor der Bar halt auch mit anderen ausgetauscht hat. Und das ja, prägt natürlich das eigene Bild. Also lange Rede, kurzer Sinn. Sie kann einfach jetzt nichts mehr eindeutig dazu sagen, ob die jetzt eher einen hellen oder einen dunkleren Teint hatten. Was noch interessant ist bei dieser Zeugin, ihr Mann, der war genau an dem Abend noch essen in einem Döner-Imbiss. Und zwar mit Terry, dem späteren Opfer. Den kannte er offenbar persönlich. Und Terry hat der Mann wohl zu Margarita gesagt, der war an dem Abend ganz normal. Für den war eigentlich überhaupt nichts los.
Also insgesamt ist das ein ziemlich diffuses Bild, was du da beschreibst. Ich jedenfalls merke an mir, dass ich minütlich hin und her schwanke zwischen, ja klar, das muss ja Okan gewesen sein. Und dann so, ja nee, irgendwie doch nicht.
Ja, es ist ein diffuses Bild. Es folgen dann natürlich noch sehr viele weitere Prozesstage und Zeuginnen und Zeugen. Auch noch ganz viele Polizisten kommen da, um auszusagen. Und dann passiert was, was wirklich sehr unglücklich ist. Eine Schöffin wird krank und das auf längere Zeit.
Oh nein, das hast du uns ja schon mal erklärt. Wenn ein Schöffe oder eine Schöffin ausfällt, egal warum, ob krank oder schwanger, also jedenfalls fällt sie oder er aus, kann nicht mehr kommen, dann platzt der ganze Prozess. Da muss alles nochmal von vorne aufgerollt werden. Ein Albtraum, ist das da jetzt so?
Es ist der totale Worst Case, immer in solchen Fällen und hier jetzt auch. Da hast du als Gericht dann schon wochenlang verhandelt und dann fällt halt jemand aus. Und es ist halt so, ne, ein Urteil darf immer nur von jemandem verkündet werden oder mitentschieden werden, der oder die wirklich jede Minute des Prozesses miterlebt hat. Also von daher ist es so, ein Prozess platzt dann und dieser hier auch. Der Prozess muss dann ganz neu losgehen. Und das passiert am 7. Dezember 2023.
Neuer Prozess und jetzt müssen dann alle so tun, als würden sie sich das erste Mal sehen, als würden sie die Zeugenaussage das erste Mal hören. Also alle müssen tatsächlich auf Reset drücken und neu beginnen.
Im Ausgangspunkt ist es tatsächlich genau so. Die Zeit wird da komplett zurückgedreht, aber das ist natürlich die Theorie, ne? Also du kannst von den Beteiligten da keine schauspielerischen Höchstleistungen warten, so in dem Sinne, dass sie dann so tun an dem Morgen, als wenn sie alles allererste Mal sehen würden, am besten sich noch fragen, wer sind sie denn eigentlich? Nee, so ist es natürlich nicht und sie können sich auch darauf verständigen dann, welche Zeuginnen und Zeugen sie wirklich nochmal laden wollen und welche vielleicht jetzt doch auch verzichtbar sind. Vieles kann dann auch schriftlich eingeführt werden, also sowas wie, weiß nicht, Protokolle über Tatortspuren oder so. Das ist dann die sogenannte Selbstlese, das müssen alle halt dann selber sich angucken, aber das muss im Prozess dann nicht nochmal alles da vorgelesen werden. Das muss natürlich nur einvernehmlich sein, ne? Also es müssen dann alle sich darauf verständigen, was wollen wir nochmal machen und was nicht. Und hier ist es auch so, dass die Kammer mit den anderen am Anfang abspricht, wen sie nochmal laden wollen. Und diese ganzen unmittelbaren Tatzeugen und Zeugen, die müssen natürlich alle nochmal kommen. Das ist ja mit denen natürlich ganz relevant. Und Okan, der Angeklagte, der nutzt die Gelegenheit dann auch, um nochmal auszusagen.
Ja, das kann ich mir jetzt vorstellen. Wahrscheinlich mit blütenweißem Hemd stellt er sich hin und sagt, ich war's nicht.
Ungefähr so ist es, genau. Er beteuert dann nochmal sehr eindringlich seine Unschuld. Und dann sagt er vor allem auch nochmal was zu seiner Ex-Freundin, der gegenüber er den Mord ja angeblich gestanden haben soll. Er beschreibt dann nochmal diese Situation, in der das passiert sein soll, wie das alles abgelaufen ist. Und er sagt, als sie da zusammen vor der Zeitung gesessen haben und da sich diesen Artikel durchgelesen und die Fotos angeguckt haben, da habe er nicht gesagt, ey, das bin ich, sondern er habe sinngemäß gesagt, ich krieg Stress, weil ihm natürlich klar war, dass auf dieser schusssicheren Weste seine DNA gefunden werden würde. Der Prozess geht also wieder komplett los und jetzt gibt es ein echt großes Problem. Also das Problem gibt es die ganze Zeit schon, aber jetzt hier in dem zweiten Prozess spitzt es sich nochmal ganz neu zu. Es ist nämlich so, dass diese Ex-Freundin ja eindeutig die Hauptbelastungszeugin ist. Ne? Von ihr hängt, von ihrer Aussage hängt da echt richtig viel ab. Wahrscheinlich sogar alles. Also diese Hauptbelastungszeugin, die muss natürlich im Prozess geladen werden, sie muss gehört werden, sie muss befragt werden. Aber, ich habe es vorhin gesagt, die ist ja gar nicht mehr in Hamburg. Die lebt mittlerweile in der Schweiz und sie kommt nicht.
Aber warum denn? Ist ja kein großes Problem. Setze dich in die Bahn oder von mir aus müsste man es ja eigentlich auch per Zoom-Call oder so machen. Ist ja jetzt technisch kein großer Aufwand.
Ja, das denkt man irgendwie, aber dem Gericht gelingt es einfach trotzdem nicht, diese Zeugin zu vernehmen. Sie ist nicht bereit, im Gericht zu erscheinen und zwangsweise aus dem Ausland da irgendwie herbeischaffen, das kann man sie halt auch nicht. Und es gibt dann wohl ein Angebot der Kammer, sie an einem Ort irgendwo in der Mitte zu vernehmen. Die Rede ist davon, Weil am Rhein, dass man sich da irgendwie trifft und sie vernimmt. Das lehnt sie aber auch ab. Also es ist völlig eindeutig, sie will einfach nicht.
Das gibt's doch gar nicht. Also wenn sie sich so sicher wäre und sie wollte, dass er des Mordes bezichtigt wird, dann wird sie doch kommen.
Ja, so kann man das auch echt interpretieren, finde ich auch. Es gäbe sogar auch noch eine zweite wichtige Zeugin in diesem Zusammenhang, nämlich eine Bekannte, der sich diese Ex-Freundin wohl mal anvertraut haben soll. Der soll sie von diesem angeblichen Geständnis von Okan ja erzählt haben. Diese Zeugin, die wird dann auch geladen, nämlich für Mitte Dezember. Aber Anna, sie kommt auch nicht. Sie lebt nämlich auch in der Schweiz.
Boah, es klingt aber wirklich nach zwei Mädels, die ein ziemlich abgekatertes Spiel durchziehen. Also, finde ich jetzt.
Jedenfalls ist es so, dass dem Gericht die Hauptbelastungszeuginnen beide wegbrechen. Die Beweislage gegen Okan, die wird immer dünner und irgendwie ist jetzt auch klar, es reicht einfach nicht, wir können ihn nicht verurteilen. Anfang Februar 2024 hebt das Landgericht dann schon mal den Haftbefehl für ihn auf. Es besteht kein dringender Tatverdacht mehr.
Riesenerleichterung für Okan. Aber ich meine, im Knast ist er ja trotzdem 5 Jahre, 3 Monate, Drogen und so, das ist ja jetzt nicht weg, nur lebenslang ist mal vom Tisch.
Genau, also er kommt jetzt nicht in Freiheit, aber ihm droht halt keine lange, lebenslange Haftstrafe mehr, sondern eben nur noch diese 5 Jahre. Und die müssen ihm natürlich in dem Moment fast wie Peanuts vorkommen, ne? Gemessen an dem, was da mal im Raum stand. Am 15. März sind dann die Plädoyers. Die Staatsanwältin plädiert als erste und erwartungsgemäß auf Freispruch. Sie rechtfertigt dann nochmal, wie es überhaupt zu dieser Anklage gekommen ist. Und sie sagt dann, ihrer Überzeugung nach hätte Okan grundsätzlich keine Hemmungen, eine solche Tat zu begehen. Sie zitiert nochmal aus dieser Wohnraumüberwachung. Und da hat Okan offenbar immer schon echt den richtig knallharten, abgebrühten Typen gegeben. Da waren offenbar so Sätze zu hören wie zack, Kopfschuss weg, Kontext jetzt aber mal unbekannt. Eine Schussabgabe, sagt die Staatsanwältin, sei für ihn deshalb ein legitimes Mittel der Bestrafung. An der Stelle ist es aber so, als sie das sagt, da guckt Okan sie an und er deutet so einen Vogel gegen die Stirn an. Also er ist da empört, dass er so gesehen wird. Dann ist die Rechtsanwältin dran und die sagt zur Staatsanwaltschaft, sie haben sich viel zu früh auf den Falschen festgelegt und es werde einem Angst und Bange, wenn man sieht, wie sie, die Staatsanwaltschaft, mit der Unschuldsvermutung umgeht. Sie sagt, es hätte von vornherein massive Zweifel an der Täterschaft von Okan gegeben.
Also ich kann der Anwältin da spontan eigentlich echt nur zustimmen, dass er kein Unschuldslamm ist. Das war ja allen vorher klar, der auch selbst so gesagt. Aber mir scheint auch, als habe das Gericht da wirklich wichtige Hinweise außer Acht gelassen und hätte man sowas wie eine Vorverurteilung tatsächlich schon im Kopf gehabt und hat dann Prozess einfach mal so durchgeprügelt. Wird das vorher gar nicht hinreichend gecheckt?
Doch, es gibt da ein mehrstufiges System sogar. Also wenn die Staatsanwaltschaft gegen jemanden Anklage erhebt, dann muss das Gericht erst noch prüfen, ob es diese Anklage zulässt und ob es dann mit dieser Anklage den Prozess überhaupt eröffnet. Und das, was da geprüft wird, das nennt sich hinreichender Tatverdacht. Und das wiederum heißt, für das Gericht muss sich dann aufgrund der Aktenlage, die sie da so hat, es als wahrscheinlicher herausstellen, dass jemand verurteilt wird, als dass er oder sie freigesprochen wird. Und nur wenn man zu dem Ergebnis kommt, sagt man, okay, es gibt wirklich einen hinreichenden Tatverdacht. Und dann kommt es überhaupt nur zu dieser diesem Prozess. Aber man muss auch sagen, man ist natürlich hinterher in der Regel dann doch auch schlauer. Was ich hier aber in der Tat wirklich bemerkenswert finde, das ist, dass das jetzt hier die gleiche Kammer ist, die schon in unserer allerersten Folge den Prozess gegen eine Frau geführt hat, die wegen Mordes angeklagt war, aber eigentlich eindeutig unschuldig war. Die war ja auch ein halbes Jahr in Haft und dann kam raus, sie war es gar nicht. Und dieser Vorsitzende Richter, der es halt jetzt auch wieder ist, der hatte damals gesagt, naja, es sei ja gerade eine Errungenschaft des Rechtsstaates, ne, dass man nach einem Prozess noch sagen könne oder sich eingestehen kann, nein, er oder sie war es jetzt halt irgendwie doch nicht. In der Hauptverhandlung könnten sich immer neue Aspekte ergeben. Ja, aber anders als damals war es hier ja nun so, dass es offenbar ja sogar ganz konkrete Hinweise gab, die in eine ganz andere Richtung auch noch geführt haben. Also eine unglückliche Situation, um das hier mal salomonisch auszudrücken. Am 27. März 2024 verkündet die Kammer dann ihr Urteil. Und das lautet Freispruch vom Mordvorwurf. Okan wird dann nur zu 2 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt wegen dieser Maschinenpistole, auf der seine DNA war, da in Luruk. Das ist ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Der Richter sagt dann, diese Tat konnte nicht aufgeklärt werden, weil wichtige Zeugen nicht aussagen wollten. Das Gericht habe diese beiden in der Schweiz lebenden Frauen eben einfach nicht zwangsweise irgendwie ins Gericht schaffen können. Er sagt, dieses Ergebnis ist auch bitter für die Nebenklägerin, also sprich für die Mutter von Terry, die sich Aufklärung erhofft hatte, warum ihr Sohn so kaltblütig erschossen wurde.
Naja, du hattest ja schon gesagt, dass Terry möglicherweise in Drogengeschäfte verstrickt war. Da gab es anonyme Hinweisgeber, da gab es sehr eindeutige Hinweise der Anwältin und alle deuten in diesem Fall auf Mansur Ismail.
Genau, und jetzt im Urteil sagt der Richter auch mal was zu ihm, zu Mansur Ismail. Er sagt, dass Terry diesen Mansur Ismail wohl um Drogen betrogen haben soll. Und das habe er womöglich mit seinem Leben bezahlt. Er sagt, die Tat könnte eine Abstrafungsaktion gewesen sein, also eine gezielte Hinrichtung, die Mansur Ismail möglicherweise in Auftrag gegeben hat. Und wenige Tage nach dem Urteil, da gibt die Polizei dann tatsächlich einen Fahndungsaufruf nach Mansur Ismail raus.
Jetzt also Mansur Ismail. Ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, warum der im Prozess quasi gar keine Rolle spielte. Denn dieser Mansur Ismail, den kennt man aus der Presse schon so ein bisschen. Der heißt in Hamburg der Drogenpate. Der hat sich ein, ich weiß gar nicht, ob europaweites oder weltweites Drogennetzwerk aufgebaut. Also der Name fällt in der Hamburger Drogenszene nicht ganz selten.
Und genau in dieses gewaltige Drogennetzwerk, Anna, begeben wir uns in der nächsten Folge. Wir tauchen ganz tief ein und wir hängen uns an die Fersen dieses Drogenpaten, an die Fersen von Mansur Ismail, der viele Menschen in Hamburg das Blut in den Adern gefrieren lässt.
Wer bei uns im Norden schon mal unterwegs war, hat es garantiert schon mal gesehen. Das O und das Z, rangesprüht an jede zweite Parkbank, an Brückenpfeiler, an Laternenmasten. Er war überall zu sehen. Gesprüht damals von Walter Fischer und genannt hatte sich Otz. Eine echte Sprayer-Legende. Er wuchs in einem Kinderheim in Süddeutschland auf, wurde durch die RAF-Prozesse in Stammheim sozialisiert und logischerweise auch politisiert. Und im Laufe seines Lebens wurde er langsam vom Sonderling zum Künstler. So haben ihn jedenfalls einige genannt. Andere haben seine Kunst zumindest bis zu seinem dramatischen Tod mit 64 Jahren tatsächlich krass abgelehnt. Aber was war eigentlich Walters Antrieb? Wie wurde er zu Otz und so zu einer tragenden Säule der deutschen Graffiti-Szene? Antworten darauf hört ihr in einem neuen Podcast, der heißt Otz, Graffiti-Künstler, Schmierfink und Rebell. Finden tut ihr den natürlich in der ARD-Audiothek oder bei uns in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid. Uns könnt ihr natürlich auch abonnieren, ebenfalls in der ARD-Audiothek. Und kommt nach Kiel. Da sind wir am 12. März. Da könnt ihr uns live erleben. Tickets gibt's zu kaufen oder in der Folgenbeschreibung auch zu gewinnen.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD-Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.